Und ich freue mich riesig mit euch über das Thema zu reden, Studenten verändern die Welt. Und nein, ich predige nicht darüber, weil SFC Deutschland mich dazu verpflichtet, sondern weil es mir ein Herzensanliegen ist. Genau. Und zu Beginn möchte ich dich einfach mal kurz einladen, eine Minute dir rauszunehmen und über Studenten nachzudenken, was das eigentlich für ein komischer Haufen ist. Und ganz wichtig, wenn ich hier von Studenten spreche, dann meine ich genauso auch Auszubildende oder Menschen, die gerade angefangen haben, schon zu arbeiten und trotzdem heute hier sind. Studenten sind irgendwie die Menschen, die gefühlt am meisten Freizeit haben und doch immer gestresst sind. Und Studenten haben eine richtig hohe Bereitschaft zu lernen, aber sind doch eigentlich unglaublich faul. Und gleichzeitig sind Studenten in der Lebensphase, wo unglaublich wertvolle und wichtige Entscheidungen getroffen werden für die Zukunft. Und die Studenten von heute sind gleichzeitig diejenigen, die die Welt von morgen prägen und verändern. Diejenigen, die Teams leiten, die Unternehmen gründen und die Kinder erziehen. Und oft ist uns das, glaube ich, gar nicht bewusst, wie krass Studenten eigentlich die Welt von morgen verändern. Und genau da möchte ich heute mit euch sprechen und in die Bibel schauen. Mal schauen, ob ich es hinbekomme hier. Yes. Genau, ich habe euch ein Zitat mitgebracht von dem guten Charles Habib Malik, ehemaliger Vorsitzender der UN-Vollversammlung. Und er sagt, die Universität ist ein Dreh- und Angelpunkt, von dem aus sich die ganze Welt bewegen lässt. Die Kirche kann sich selbst und dem Evangelium keinen größeren Dienst erweisen, als zu versuchen, die Universitäten für Christus zurückzugewinnen. Noch viel mehr, als in allen anderen Bereichen gilt, wer die Universitäten verändert, verändert die Welt. Und was für ein Vorrecht ist es, bitte am Campus zu sein, mit Studenten und ihr Leben ja, zu prägen und ihnen von Jesus zu erzählen. Und genau, vor 2 Wochen hat Felix über das Reich Gottes gesprochen und da möchte ich heute noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Kein Problem, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, ist halb so wild. Ihr könnt es auch gerne auf Spotify anhören. Und wir glauben bei SFC, dass von Jesus veränderte Studenten wirklich die Welt verändern. Und wir glauben, dass da, wo Studenten mit Jesus unterwegs sind, Gottes Reich sichtbar wird. Und deshalb ist es uns ein Anliegen und unsere Vision, dass jeder Student in Deutschland die Möglichkeit hat, Jesus kennenzulernen. Und um das Reich Gottes ein bisschen, ja, noch besser kennenzulernen, Felix hat vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass es irgendwie schon da ist und irgendwie auch noch nicht. Und das ist so ein unglaublich spannender Zustand, möchte ich von einem anderen Reich erzählen, um das Gottesreich vielleicht noch ein bisschen verständlicher zu machen, nämlich das Reich Babylon. Und in der Bibel findet sich immer wieder Babylon, von 1. Genesis 11, der Turmbau zu Babel, bis hin zur Offenbarung. Und dieses Reich steht dabei nicht nur für das Reich an sich, das auch existiert hat, sondern es ist ein Bild dafür, ein Symbol für eine Kultur von menschlichem Hochmut, von Stolz. Und die Menschen sind, ja, egozentrisch, sie sind auf sich selbst zentriert und, ja, der Mensch regiert, der Mensch möchte Gott gleich sein. Und demgegenüber ist es im Reich Gottes so, ja, ich bin schon zu weit, glaube ich. Genau. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Leben, dass das babylonische Denken vielleicht immer mal wieder Überhand gewinnt. Dass ihr denkt, boah, ich habe alles alleine geschafft. Ich bin so genial. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben wieder, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht überheblich werde. Genau. Und im Gegensatz dazu das Reich Gottes, in dem Gott regiert, und der Mensch abhängig ist von Gott. Und nicht nur unterscheidet sich nicht nur darin, wer regiert, sondern auch wie regiert wird. Während Babylon quasi der Blick auf sich selbst, auf den Menschen gerichtet ist, ist der Blick von Gott, von dem König Jesus auf uns gerichtet, nach außen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Genau, und vielleicht nutzt du den Abend heute, um nachzudenken, hey, wie sieht es gerade in meinem Leben aus? Wo wird das Reich Gottes sichtbar? Oder wo lebe ich vielleicht in Babylon? Und dieses Reich Babylon ist nicht nur ein Symbol, es ist auch gleichzeitig ein real existierendes Reich gewesen. Und wir lesen davon in der Bibel, im Buch Daniel, ungefähr 600 vor Christus erobert Babylon mit dem König Nebukadnezar Juda und auch Jerusalem, die Hauptstadt. Und der König lässt einen Großteil der Israeliten, der Juden aus Jerusalem nach Babylon führen. Genau, so ein bisschen ist mir heute der Vergleich gekommen, wie quasi aus dem Garten Eden, aus Beziehung mit Gott, hinein in ein anderes Reich, wo Götzendienst herrscht, wo quasi ein hoher Standard ist, wo viel Macht ist, aber doch wenig Liebe. Und zur damaligen Zeit gab es zwei Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Die eine Situation war entweder Widerstand, sich aufzulehnen dagegen und versuchen zu kämpfen. Das ist meistens wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Und die andere war eine Anpassung, ein Ich werde wie ihr. Und die eigene Identität, der eigene Wert geht da irgendwie unter. Und im Buch Daniel werden ein paar Studenten beschrieben, die uns einen Mittelweg zeigen, die einen anderen Weg gehen zwischen diesen zwei Möglichkeiten. Und diesen Weg möchte ich euch aufzeigen. Und da lesen wir in Daniel 1, 3 bis 5. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man sollte sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. 3 Jahre, hört sich nach einem klassischen Bachelor an. Genau, und ich finde es so spannend, hier zu sehen, was für Menschen befähigt werden, am Hof des Königs zu dienen. Der Text spricht davon, dass sie von königlicher Abstammung sind, vornehm, jung, gut aussehend, voller Weisheit und kein Makel. Und irgendwie krass, die Besten sollen dem König dienen und sollen somit auch ihre Identität verlieren und sich dem Reich Babylon anpassen. Und im Reich Gottes ist es ein bisschen anders. Und als ich den Text gelesen habe nochmal, von königlichem Geschlecht und keinerlei Makel, muss ich irgendwie an Jesus denken. Und wir hatten ja letztes Semester diese Predigtserie, wo es eigentlich um Jesus ging in der ganzen Bibel. Und mir wurde wieder neu bewusst, wie viel Jesus im Danielbuch steckt. Und ich möchte euch einladen, da daheim mal nachzuschauen. Da finden sich ganz schön viele Zusammenhänge. Und im Reich Gottes ist es eben anders, wie hier in diesem Fall, wo nicht die Besten dem König dienen, sondern der König allen dient. Und im Reich Gottes ist derjenige der Größte, der Diener aller ist. Und da sehen wir ein ganz anderes Konzept. Und ich glaube, dass ja, Gott auch unglaublich Studenten dient, indem er sie befähigt, mit Weisheit, mit Wissen, mit einer schnellen Auffassungsgabe. Ja, du, der du heute hier bist, bist unglaublich gesegnet von Gott. Und Gott dient, indem er ja, alles, was er hat, uns zur Verfügung stellt. Und der König von Babylon, er möchte alles selber besitzen, selber haben, der Größte sein. Und im Studium gibt es ja auch immer wieder Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat. Und da möchte ich auf euch eingehen. Und die erste Frage, die sich hier im Bibeltext stellt, ist die Identitätsfrage. Die Frage, wer bin ich und wo gehöre ich eigentlich dazu? Und vielleicht kennst du das, du hast gerade angefangen mit Studieren und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was du machst, was dein Platz ist, warum du das überhaupt studierst. Und ja, es tauchen plötzlich ganz große Fragen auf. Und im ersten Daniel lesen wir, dass Daniel und seine Freunde einen neuen Namen bekommen, eine neue Identität. Daniel wird zu Belshazzar, Hanania zu Schadrach, Mischael zu Meschach und Asaja zu Abednego. Und die vier lassen sich auf die Ausbildung ein, auf das Studium. Sie verweigern sich nicht und gleich zu Beginn kommt hier quasi der König und der befiehlt es und er sagt, hey, ihr habt jetzt ab sofort einen neuen Namen. Und ich glaube, dass es auch so ist in unserer heutigen Zeit, dass uns die Welt Namen zuruft, dass sie uns Namen zuruft und dass sie unseren Wert, unsere Identität zerstören möchte beziehungsweise an ihre Kultur anpassen möchte, ähnlich wie es hier der Fall ist. Und vielleicht kennst du eine dieser Aussagen hier und du erkennst darin, dass die Welt dir diesen Namen zuruft. Du bist nichts wert, nicht gewollt, nicht willkommen, nicht liebenswert. Du bist schlecht, du genügst nicht. Du darfst nicht fühlen, du bist hässlich. Du bist ein Versager, du bist nicht wichtig. Und irgendwie stecken diese Glaubenssätze in uns drin. Und ich möchte gar nicht so arg darauf eingehen, aber ich möchte darauf eingehen, wie Daniel darauf reagiert. Und eigentlich geht es in Daniel 1,8 weiter mit einem komplett anderen Thema beziehungsweise einer anderen Geschichte. Und obwohl es eigentlich keinen Zusammenhang hat, steht in der Bibelstelle aber, direkt nach quasi dieser Umbenennung der Namen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Also hat eigentlich gar nichts mit diesen Namen zu tun. Und doch hat es was mit diesen Namen zu tun. Weil Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Und ich liebe diese Formulierung. Daniel trifft eine Entscheidung. Er entscheidet sich, dass nicht wichtig ist, wie er genannt wird, welcher Name ihm der König die Welt zuruft. Sondern er entscheidet sich, welchen Namen er im Herzen anruft. Nicht, welchen Namen dir die Welt zuruft, ist entscheidend, sondern welchen Namen du im Herzen anrufst. Und ich glaube, dass wenn wir tagtäglich Gott anbeten, wenn wir tagtäglich Gott anrufen und uns täglich bewusst für Gott entscheiden, bewusst uns entscheiden, ihn zu lieben, dass wir immer wieder erkennen werden, was unser wahrer Name ist. Dass wir immer wieder erkennen werden, wer wir sind, wer du in Gottes Augen bist. Und ich finde es cool, diese Treue, die Daniel hier an den Tag legt. Zu sagen, hey, ich bin in einem neuen Reich, ich könnte mich einfach anpassen, niemand wird stören, ich kann einfach mein Ding machen. Nein, er hält sich an Gott, er bleibt Gott gegenüber treu. Auch wenn es ein anderes Land ist, auch wenn es andere Götter gibt, Daniel bleibt treu. Und wir erfahren auch in Daniel 6, Vers 11, dass Daniel immer wieder Gott anruft. Da war gerade ein Befehl erlassen worden, dass quasi man nur den König um etwas bitten darf und keinen anderen Gott anbeten darf. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück angefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er auch vorher getan hatte. Ich habe gemerkt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass Daniel ein unglaubliches Vorbild ist, wie er ja, Gott sucht mit einer Beharrlichkeit und auch erkennt, wie sehr er Gott braucht, damit diese anderen Stimmen, diese anderen Namen, die ihm zugerufen werden, nicht sein Leben ausmachen, nicht bestimmen, wer er ist, sondern er erkennt immer wieder, dass er ein Kind des Höchsten ist. Genau, die nächste Herausforderung im Studium geht ein bisschen mit der Identitätsfrage einher. Und zwar, was gibt dir Identität? Und ich merke, ich komme aus einem Elternhaus, da ist es auch irgendwie so, du bist, was du leistest. Und in unserer heutigen Leistungsgesellschaft findet sich da, glaube ich, jeder wieder. Und auch im Studium ist es nicht anders. Du bist, was du leistest. Und genau, das Buch Daniel erzählt uns eben von so einer Geschichte. Der König Nebukadnezar hat einen Traum. Und diesen Traum möchte er gern deuten lassen. Und er holt all seine Sterndeuter, Wahrsager und Zauberer zusammen und sagt, hey, ich möchte, dass ihr mir den Traum deutet. Und sie sagen, ja klar, machen wir, sag uns den Traum. Er ist aber nicht dumm und sagt, ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann. Wenn ihr mir den Traum sagt, dann und ihn mir dann auslegt, dann glaube ich euch. Und noch ein bisschen radikaler. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern. Die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Wow. Du bist, was du leistest. Und wenn du nichts leistest, dann bist du nichts. Wenn du aber was leistest, dann gebührt dir große Ehre und viele Gaben. Dann kriegst du Anerkennung, Wert, Wertschätzung. Wenn nicht, dann nicht. Und so spannend, weil unter den Menschen, die hingerichtet werden sollen, weil sie den Traum natürlich nicht sagen können, nicht wissen, was Nebukadnezar geträumt hat, ist auch Daniel mit seinen Freunden. Und auch sie gehen mit der Situation anders um. Und zwar bitten sie Gott um Hilfe. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seine Gefährten Hanania, Michael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen baten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkam. Hätte mir auch jemand früher sagen können, dass ich meine Maske abnehmen kann. Genau. Und ich finde es so spannend, dass Daniel und seine Freunde wissen, wer ihnen helfen kann. Sie wissen, dass sie abhängig von Gott sind. Von dem Gott, der Träume schenkt und der Offenbarung gibt. Und im Gegensatz zu diesem babylonischen Denken, ich bin, was ich leiste, wissen sie, dass sie ja schon eine Identität, einen Wert und eine Anerkennung in Gott haben. Das wird nochmal ganz deutlich, als die drei Freunde von Daniel vorm Feuerofen stehen und sie sagen, egal ob Gott uns rettet oder nicht, wir werden uns nicht vor dir beugen, König. Und ich habe das mal probiert zu veranschaulichen. In Babylon ist so, Leistung verschafft mir Identität, Wert und Anerkennung. Und im Reich Gottes ist aber diese Identität, Wert und Anerkennung in Form von diesem Ausweis schon gewährleistet. Und aus dieser Gnade Gottes heraus, sind wir in der Lage zu handeln. Weil wir geliebt sind, können wir lieben. Weil uns vergeben wurde, können wir anderen Menschen vergeben. Und ich glaube, dass es ein ganz großer Schlüssel ist, auf den wir uns immer wieder neu berufen dürfen und uns neu darauf fokussieren dürfen. Im Buch Daniel wird Daniel später noch, als er Visionen hat, ich glaube Kapitel 11, von den Engeln, als viel Geliebter bezeichnet. Und irgendwie zeigt mir das, dass Daniel ganz nah am Herzen Gottes ist. Und dass er weiß, wie geliebt er eigentlich von Gott ist. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns auch, dass wir heute Abend und darüber hinaus wirklich spüren, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Und die letzte und vielleicht entscheidende Frage im Studium, die Karrierefrage. Hey, was willst du eigentlich? Macht es überhaupt alles Sinn, was ich hier mache? Und ich möchte noch eine andere Frage stellen. Und zwar, warum stehst du in deinem Leben genau da, wo du gerade stehst? Und auch da bin ich irgendwie nochmal beim Lesen vom Buch Daniel überrascht worden oder ich durfte neu erkennen, dass Gott der Geber aller Dinge ist und dass ich ohne ihn hier nicht stehen würde. Und es hat mich unglaublich demütig gemacht. Und Daniel, er plant seine Karriere nicht groß. Er sagt, da noch den Bachelor und dann den Master. Nein, aber er sieht, was vor Augen ist. Und da bleibt er Gott treu. Er hat Gottes Willen im Blick und ist gehorsam. Gehorsam ist ein Ausdruck von Liebe. Und wer Gott treu bleibt, um dessen Lebenslauf kümmert sich Gott auf erstaunliche Art und Weise. Und Daniel wird letztlich einer zu den mächtigsten Männern Babylons und hat einen unglaublichen Einfluss auf das Land. Selbst Könige beugen sich vor dem einen wahren Gott. Und auch die Bibelstellen, wo man im Buch Daniel liest, wie Gott eigentlich eingreift, wie Gott aktiv ist, da gibt es gar nicht so viele, zeigen aber doch irgendwie, dass alles von Gott kommt. In Daniel 1,9 lesen wir, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen. Und in Daniel 1,17, und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis von jeder Schrift und Weisheit. Also deine Intelligenz, die hast du dir irgendwie nicht selber verdient. Das ist ein Geschenk Gottes. Und im Gegensatz, ja, oder im Reich Gottes ist, glaube ich, Erfolg irgendwie gleichzusetzen mit gesegnet sein. Gesegnet sein von Gott, Gottes Gunst empfangen, habe ich es genannt. Und in Babylon dagegen ist Erfolg ein positives Ergebnis eigener Bemühungen. Und ich merke immer wieder selber, dass ich gern erfolgreich bin, dass ich gern Dinge aus eigener Kraft schaffe, aber dass ich dann irgendwann wieder feststellen darf, dass die Kraft mir auch von Gott gegeben ist. Und Nebukadnezar, der König, spricht in Daniel 4,27, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Warum stehst du heute da, wo du stehst? Aufgrund deines eigenen Handelns? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, dass wir irgendwie alle hier sind, weil Gott die Initiative ergriffen hat, weil er an unserem Herzen zieht. Gott hat unsere Schritte ja irgendwie gelenkt, dass wir heute hier alle zusammenkommen, um zu erkennen, wer Gott ist. Und Daniel steht zu seiner Identität. Er lebt nach dem Gottes Willen, nach Gottes Werten. Und er vertraut ihm dabei ganz seine Karriere an. Und er baut sie auf der Wahrheit Gottes. Und wir sehen, wie Daniel gesegnet wird. Und da gehört trotzdem auch dazu, dass Daniel aus seiner Heimat verschleppt wurde, dass er vielleicht seine Eltern, seine Familie hinter sich gelassen hat, wo nicht alles gut war. Und trotzdem fängt Daniel auch an, in Babylon, in diesem anderen Reich, Gottes Reich zu bauen. Und ich glaube, dass ich uns das heute Abend mitgeben möchte, dass es super wertvoll ist zu studieren, du musst kein Missionar werden. Aber auch im Studium dürfen wir Flagge bekennen, dürfen wir treu sein zu unserem Gott. Und genau, von Daniel lernen wir an höchster Stelle die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass wir gesegnet sind von Gott. Nicht einfach aus Spaß, nicht nur, weil er uns liebt. Nein, weil er auch dich liebt, weil er auch den anderen liebt. Weil er den liebt, der neben dir sitzt und der in der letzten Reihe sitzt. Und Daniel und seine Freunde, die bezeugen das auf eine krasse Art und Weise, dass der lebendige Gott wahrhaftig lebt. Und sie geben den Segen, den sie selber empfangen haben, weiter. Nachdem Daniel den Traum durch eine Offenbarung empfangen hat, geht er hin zu demjenigen, der die anderen töten soll und sagt, hey, lass sie am Leben, ich kenne den Traum, er rettet Leben. Und zum Abschluss möchte ich dich einfach, glaube ich, noch fragen, ja, was Gott heute Abend zu dir spricht. Womit hat Gott dich gesegnet und was davon bist du bereit weiterzugeben? Nimm dir einfach jetzt auch während dem Worship eine Zeit, wo du wirklich überlegst, hey, wie kann es im Studium, in meiner Ausbildung, in meinem Beruf aussehen, dass ich gemeinsam mit Gott und abhängig von ihm sein Reich baue.